Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Guten Morgen. Wow. Wie schön, dass ihr da seid. Ich glaube daran, dass nicht nur wir hier sind, sondern dass auch Gott hier ist. Und ich glaube daran, dass er heute zu uns sprechen möchte. Und bevor wir in die Predigt starten, bete ich. Vater im Himmel, danke, dass wir uns hier heute in deinem Namen versammeln durften. Jesus, danke, dass du versprochen hast, da wo wir uns in deinem Namen versammeln. Seien es nur zwei oder drei und heute Morgen sind wir viel mehr. Da bist du mitten unter uns. Und so wollen wir jetzt offen sein für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ich habe mich bekehrt, als ich ungefähr 9 Jahre alt war. Wie alt ich genau war, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich war auf einer Kinderfreizeit. Und da gab es einen Moment, wo ich die Liebe Gottes das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen habe. Und seitdem ist diese tiefe Gewissheit seiner Liebe zu mir nie wieder weggegangen. Diese Liebe, seine Nähe, sein Wirken und Reden zu mir habe ich dann in meinen Teenie- und Jugendjahren richtig stark erlebt. Ich habe Gott erlebt in den Höhen und in den Tiefen, die dazugehörten, in guten und in schlechten Momenten. Und das ist geblieben, bis ich alt und weise geworden bin, mit meinen jetzt 31 Jahren. Gut, hä? Aber wisst ihr, was sich in den letzten Jahren, im letzten Jahr würde ich sagen, auch erlebt habe? Dass ich hier und da etwas eingeschlichen hat, was mir gar nicht gefallen hat. Und zwar Gedanken wie: Das kenne ich schon. Das kann ich schon. Das weiß ich schon. Und genau bei diesen Themen, wo ich das dachte, habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, auf der Stelle zu stehen mit meinem Glauben. Als ob da jetzt nicht mehr viel kommt, weil ich weiß das ja jetzt. Ich kann das ja jetzt. Ich habe jetzt so ein bestimmtes Level erreicht. Vielleicht kennst du das ja auch, diesen Gedanken. Und das hat was in mir ausgelöst, das sage ich dir. Ich dachte, was ist das denn bitte für eine Haltung, Kim? Und in mir rumorte es richtig, weil ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier stehen bleibe mit diesen Themen. Und es hat sich so eine Sehnsucht wieder in mir entwickelt, nach mehr von Gott. Und was mich ermutigt hat und was mich auch korrigiert hat in meinem Gedanken, das möchte ich mit euch heute ein bisschen teilen und möchte dafür in diese Bibelstelle hineinschauen, die wir eben schon in der Lesung gehört haben. Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Und weil ich weiß, dass das ein paar Verse mehr sind, lese ich sie einfach nochmal vor. Und du hast Zeit, nochmal auf den Bibelvers, den Bibeltext von heute zu hören. Epheser 1, ab Vers 15. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist mal ein Text, oder? Wir sind hier noch relativ am Anfang vom Epheserbrief. Und Paulus dankt hier als erstes für die Beständigkeit des Glaubens und der Liebe, die die Empfänger des Briefes ausgelebt haben. Und er freut sich darüber. Er preist Gott dafür. Für einen Glauben, der beständig ist und nicht durch jeden Windstoß ins Schwanken kommt. Das ist also etwas Gutes, worüber wir uns freuen können, wonach wir streben können. Zum Beispiel, indem wir uns gute Gewohnheiten aneignen, wie wir es letzte Woche gehört haben, Bibel zu lesen. Indem wir Erfahrungen machen im Glauben, durch die wir lernen. Indem wir uns Wissen aneignen, durch das wir lernen. Indem wir unseren Platz in der Gemeinde einnehmen und Gott dienen und die Gaben einsetzen, die er uns gibt. Es gibt so viele Dinge und noch viel, viel mehr, als was ich jetzt gesagt habe, durch die unser Glauben an Standhaftigkeit gewinnt. Und das ist etwas Gutes. Das lesen wir zum Beispiel auch im gleichen Brief, einfach ein paar Kapitel weiter in Epheser 4, die Verse 14 bis 15. Da steht, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und auch hier lesen wir wieder, es ist gut, wenn wir standhaft werden in unserem Glauben. Aber sowohl in unserem Predigttext Epheser 1 als auch in Epheser 4 betont Paulus dann etwas Interessantes und Wichtiges, dass wir trotz Standhaftigkeit nicht stehen bleiben. Dass wir weiter wachsen. Wir lernen in Epheser 1 und 4, dass eine Wachstumsbewegung im Glauben gut und wichtig ist. Denn in dem Moment, in dem Paulus gesagt hat, dass es super ist, dass sie einen standhaften Glauben entwickelt haben und Liebe entwickelt haben untereinander, hätte er auch sagen können, alles klar, könnt ihr, ist abgehakt, nächstes Thema. Aber es tut er nicht, sondern er fängt an zu beten für Vertiefung des Glaubens. Und genau dieses Prinzip finden wir nicht nur hier, sondern auch am Anfang vom Philipperbrief. Am Anfang vom Kolosserbrief und am Anfang vom 2. Thessalonicher Brief. Wir lesen immer wieder vom gleichen Prinzip, dass gedankt wird für das Gute, was sich im Glauben der Gemeinden schon entwickelt hat. Und trotzdem weiteres Gebet für mehr Erkenntnis von geistlicher Weisheit und Einsicht, um Gott noch besser kennenzulernen. In unserem Predigttext formuliert Paulus das zur Erinnerung so. Am Anfang sagt er in Vers 17, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus betet dafür, dass das Gute, was schon da ist, sich weiter vertieft. Er betet dafür, dass sich bei den Empfängern des Briefes, obwohl sie Gott schon kennen, ihr Glaube sich bereits weiterentwickelt hat, sie trotzdem Gott noch besser kennenlernen. Und das gilt auch für uns. Er betet dafür, dass wir Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes besser kennenlernen, indem der Heilige Geist uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir die Hoffnung, das Erbe und die Kraft Gottes erkennen und erleben. An dieser Stelle merken wir, dass Paulus nicht dafür betet, dass wir konkrete Informationen von oder über Gott bekommen, damit sich unser Glaube vertieft. Übrigens wurde dieser Brief in eine Situation hineingeschrieben, in der es viele Irrlehren gab und die Gefahr groß war, diesen zu verfallen und von Glaubenswahrheiten abzukommen. Und das ist etwas, was auch heute eine Schwierigkeit ist, der wir gegenüberstehen. Und ich finde es so interessant, dass Paulus dem im Epheserbrief mit guter und klarer Lehre begegnet und gleichzeitig auch an Stellen wie hier betont, wie wichtig es ist, bei Gott zu sein und ihn noch besser kennenzulernen und nicht stehen zu bleiben. Er begegnet dieser Gefahr, die da war, also durch Lehre und durch die persönliche Beziehung zu Gott. Und so unkonkret die Aspekte, die er dafür nennt, vielleicht erscheinen mögen, tragen sie doch etwas ganz Entscheidendes dazu bei, dass wir Gott besser kennenlernen und sich unser Glaube vertiefen kann. Und so wollen wir diese Aspekte einmal heute kurz etwas genauer betrachten, die Führung durch den Geist, die Augen des Herzens, Hoffnung und die Kraftwirkung Gottes. Als erstes lesen wir, dass es der Heilige Geist ist, durch den Jesus uns in die Tiefe führt und er sich uns quasi selbst vorstellt, indem er uns durch den Heiligen Geist die Augen des Herzens öffnet und uns Erkenntnis schenkt. Und das ist etwas, das wir nicht selbst tun können. Ich kann nicht meine Augen des Herzens einfach öffnen. Das können wir nicht selbst erschaffen. Aber das ist was Wunderbares, was Gott uns schenken möchte. Und dabei dürfen wir wissen, dass die Dinge, die von Gott kommen, immer gut sind. Und dass Gott gerne zu uns spricht, dass er sich uns gerne zeigt. So unterschiedlich das in unserem Leben vielleicht auch aussehen mag. Und vielleicht ist es auch anders, als wir das manchmal erwarten würden. Aber wir dürfen wissen, es wird immer so sein, dass wir es verstehen können. Und er macht es gerne. So lesen wir in Matthäus 7, Vers 7, dass Jesus sagt, bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und ich werde euch aufmachen. Oder Johannes 10, Vers 27, wo Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Und so gibt es kein Schema F dafür, wie Gott durch seinen Geist die Herzen unseres Augens öffnet, dass ich dir hier jetzt gerne präsentieren würde. Außer, dass alles, was von Gott kommt, zu dem passt, dass wir in seinem Wort lesen. Aber ich kann dir sagen, wie ich das erlebe. Und das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist einfach zeugnishaft. Ich erlebe das tatsächlich oft, wie wir es letzte Woche gehört haben, dass Gott in mir wirkt durch seinen Geist und mir etwas zeigt, wenn ich sein Wort lese, wenn ich die Bibel lese. Das ist nicht jeden Tag, wenn ich in der Bibel lese. Jeden Tag lerne ich was von ihm trotzdem. Aber es gibt diese besonderen Momente, wo ich auf einmal denke, krass, genau das war für diesen Moment von Gott bestimmt, ist mir jetzt, hier und heute zu sagen. Das ist aber auch, wenn ich bete und meine Gebete durch Jesus, durch seinen Geist führen lasse. Wenn ich alleine bete, aber auch wenn ich mit anderen zusammen bete. Das ist so ein Schatz, mit jemand anders zu beten. Das ist auch ganz viel im Lobpreis. Sei es hier mit euch zusammen in der Gemeinde oder alleine in meinem Wohnzimmer mit meiner Playlist. Manchmal ist es auch, wenn ich spazieren gehe, ganz klassisch und die Schönheit der Schöpfung entdecke. Und Gott mir ein bisschen was von seiner Schönheit zeigt. Manchmal sind es die Zeiten, die ich mir eingeplant habe. Und manchmal ist es aber auch so ein spontanes Anticken von Gott durch seinen Geist, wo er meine Aufmerksamkeit auf etwas lenken möchte. Und ich sehe einige von euch, die nicken, die ihr das auch kennt. Und wenn wir lesen von den Augen des Herzens, dann nutzt Paulus hier eine bildliche Sprache, um zu beschreiben diese Einheit von unserem Geist, von unserem Willen, von unserer Seele, von unserem ganzen Zentrum der Wahrnehmung und unseren Entscheidungen. Und gerade diese Beschreibung macht nochmal deutlich, dass es nicht nur um Verstehen von Theorie geht, sondern auch um Wahrnehmen von Gott. Erleben und entdecken, wer Gott ist und wie Gott ist. Es geht um Begegnung und Erfahrung mit Gott, zusammen mit unserem Wissen über Gott. Damit wir noch mehr von dieser Hoffnung, die wir haben, entdecken können. Und noch mehr diese Kraft und Macht, mit der Gott am Werk ist, erleben können und nicht in unserem Glauben stehen bleiben. Das griechische Wort, was an dieser Stelle für Hoffnung gebraucht wurde, beschreibt übrigens nicht nur einen kleinen Hoffnungsschimmer in einer bestimmten Situation, sondern meint vielmehr eine ganzheitliche Hoffnung und damit sowohl unsere Hoffnung, die wir durch unsere Rettung für die Zukunft haben, das Erbe, was uns als Kinder Gottes erwartet, wenn wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, als auch die Hoffnung, die wir dadurch haben, dass wir schon jetzt sein Wirken in seiner Kraft und Macht erleben können. Übrigens wurde gerade in Ephesus die sogenannte Königin Diana verehrt, die als Göttin über Himmelskräfte und über die Götter der Unterwelt galt. Und auch dem gegenüber stellt Paulus die Erinnerung daran, dass Gott in uns wirkt mit göttlicher Kraft, mit überwältigend großer Kraft, der nichts und niemand etwas entgegenzusetzen hätte. So heißt es in unserem Text, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Und nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist unser Gott. Der eine, dem alles und jeder unterstellt ist. Der alle Macht und Herrlichkeit in sich vereint. Und er gibt uns die Möglichkeit, ihn immer mehr und mehr kennenzulernen. Und das nicht nur oberflächlich oder auf menschlicher Basis, sondern durch seinen Geist möchte er sich uns zeigen. Sich uns durch sich selbst vorstellen. Wir lesen auch von der Herrlichkeit von Jesus. Und in einem Kommentar habe ich gelesen, dass das die ganze Wucht und der Glanz des Gottseins ist. Und so ruft uns Jesus, der all das in sich vereint, in die Beziehung zu ihm hinein. Er lädt uns ein, ihm, dem Ewigen, zu begegnen und zu erleben, wie die Beziehung zwischen ihm und uns immer weiter wachsen darf und wir ihn in seiner Kraft und Macht und Herrlichkeit persönlich erleben dürfen. Persönlich erleben dürfen, wie die Hoffnung immer weiter wächst und unser Glaube nicht auf einem Level stehen bleibt, wie in einem Spiel, wo wir irgendwann ein Endlevel erreicht haben. Das gibt es nicht, solange wir hier in dieser Welt leben. Denn er ist der Ewige. Und er, der ewige Gott, der uns geschaffen hat, der hat diese ewige Sehnsucht nach ihm in uns hineingelegt. Eine Sehnsucht nach mehr von ihm. Eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm, die nur die Gemeinschaft mit ihm auch stillen kann. Nichts anderes kann das. Egal, was wir versuchen. Und glaub mir, ich habe auch schon manches ausprobiert. Funktioniert nicht. Und ein weiteres Geschenk, was Gott uns macht, um ihn besser kennenzulernen, ist, er ruft uns in die Gemeinde rein. Die Gemeinde ist sein Leib, sein Körper und hier steht, dass er lebendig in der Gemeinde ist mit seiner ganzen Fülle der Macht und Herrlichkeit, mit der Auferstehungskraft, mit der Herrlichkeit der himmlischen Welt ist er in unserer Gemeinde präsent. Glaubst du das? Manche sagen, ja, wie gut. Ich glaube das auch. Und deswegen ist es gut, wenn wir nicht alleine bleiben, sondern wenn wir kommen in die Gemeinschaft, auf die Gott so eine wahnsinnig große Verheißung gelegt hat. Denn Gott möchte uns tiefer führen durch seinen Geist in einen Glauben, der Wurzeln schlagen darf. Und ich fand das Bild so schön, was wir letzte Woche gesehen haben von dem Baum. Und musste bei dem Thema heute genau daran denken. Gott wünscht sich, dass die Wurzeln von unserem Glauben immer und immer und immer tiefer wachsen. Damit egal, welche Stürme kommen und gehen, welche Hitzewellen, welche Eisregen und was auch immer nicht man schon erlebt hat in diesem Jahr, dass unserem Glauben nichts anhaben kann. Und das ist ein standhafter Glaube, der doch nicht stehen bleibt, weil er in die Tiefe wächst. Und so möchte ich dich heute fragen, hast du Sehnsucht nach mehr? möchtest du Gott noch besser kennenlernen? Oder fühlst du dich ganz wohl, so wie es gerade ist? Kann ja auch sein. Aber Gott lädt dich ein zu sich. Gott möchte sich dir gerne zeigen. Und ich dachte, vielleicht sind die Sommerferien, weil wir Menschen manchmal einen guten Anlass brauchen, eine gute Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte mehr. Und Gott in dieser Zeit wieder neu oder zum allerersten Mal zu sagen, Herr, ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Führe mich durch deinen Geist in die Tiefe. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe dir vorhin ein paar Sachen gesagt, die ich Gott erlebe. Vielleicht ist es für dich dran, vor der Freizeit, auf die du fährst, nochmal neu festzumachen. Herr, ich möchte dich besser kennenlernen. Führ mich durch deinen Geist. Zeig dich mir. Vielleicht ist es für dich auch dran, die Sommerferienzeit zu nehmen und dieses Gebet jeden Morgen zu beten. Vielleicht gibt es auch gute Routinen, die du dir angeeignet hast, die aber ein bisschen leer und spröde geworden sind. Wo es Zeit ist, Gott diese Routinen wieder neu zu geben und ihm wieder neu zu sagen, Herr, führe du mich durch deinen Geist. Offenbar dich mir, zeig dich mir. Vielleicht hat es auch eben etwas in dir ausgelöst, als ich dich gefragt habe, ob dich etwas abhält. Denn es gibt jemanden, der uns abhalten möchte davon, dass wir uns in unserem Glauben entwickeln. Wir lesen davon in 1. Petrus 5, Vers 6, dass unser Feind herumstreift wie ein brüllender Löwe. Und gleichzeitig steht da aber auch, dass Jesus alle Macht hat. Der Feind ist nicht stärker als Jesus. Aber er versucht, uns abzuhalten. Vielleicht durch Ablenkung, vielleicht durch Gleichgültigkeit oder auch so ein Zufriedensein. Oder wie bei mir, durch so eine gute Portion Stolz. Weiß ich schon. Kann ich schon. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du merkst, das will dich abhalten und das bringst du wieder neu vor Gott. Ich wollte uns heute Morgen, bevor wir in die Sommerferien richtig reinstarten, daran erinnern, dass wir einen Gott haben, bei dem es immer noch mehr gibt. Und der sich uns zeigen will und dich ermutigen zu überlegen und vielleicht dafür zu beten, dass er sich dir durch seinen Geist wieder neu zeigt. Und das möchte ich jetzt tun. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Gemeinde sind. Danke, dass du uns heute Morgen hier in diesem Gottesdienst als deine Gemeinde versammelt hast. Danke, dass du ganz genau weißt, wie es in unserem Glaubensleben aussieht. Herr, dass du ganz genau weißt, wo wir ein bisschen träge geworden sind. Wo wir vielleicht auch müde geworden sind. Wo wir gar nicht mehr groß Erwartung haben, dass wir dein Wirken noch erleben. Herr, da, wo wir uns wohlfühlen in unserer Komfortzone, Und du siehst diejenigen unter uns, Herr, die sagen, ja, ich will wieder mehr von dir. Herr, ich möchte dich gerne besser kennenlernen. Und so wollen wir bitten, Herr, öffne uns die Augen des Herzens durch deinen Geist. Führe uns weiter in die Tiefe, Herr. Wir wollen dich gerne besser kennenlernen. Danke für dieses Riesengeschenk, was du uns machst. Und du siehst auch die, die abgehalten werden. Herr, hilf du, dass wir diese Dinge an dich abgeben können. Du bist der Sieger. Du hast alle Macht. Danke, dass wir in deiner Rettung leben dürfen, Herr. Amen. Ihr habt es am Anfang schon gehört, wir wollen heute auch das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl gleich feiern, dann feiern wir diese Rettung, durch die wir die Hoffnung haben. Wir feiern und dürfen wieder neu erleben, dass Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat, uns von aller Schuld befreit hat. Und wir wollen das gleich feiern, indem ich als erstes die Einsetzungsworte lese, das Abendmahl einsetze und dann fängt die Band danach an zu spielen. Und ihr habt die Möglichkeit, an den drei Tischen, die aufgestellt sind, das Abendmahl einzunehmen. Achtet gerne darauf, dass die Gruppen nicht größer sind als 8 Personen, sodass man noch gut beieinander stehen kann. Wenn ihr Kinder dabei habt, dann segnen wir die Kinder gerne und geben ihnen als Zeichen des Segens eine Weintraube. Und wenn du nicht gut zu Fuß bist, dann darfst du gerne sitzen bleiben und das Abendmahl wird zu dir gebracht. Aber wir wollen uns diese Zeit nehmen, um Gott zu danken und wieder neu seine Rettung zu erleben und diese zu feiern. Wir werden jetzt einen Moment still und dann werde ich die Einsetzungsworte sprechen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, brach, dankte und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und so kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.